Jesaja Kapitel 25, Vers 6. In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker ausrichten. Jetzt sind wir schon gut dabei hier, ne? Großes Festessen. Das ist jetzt für ein paar People hier. Aber stellt euch mal vor, ein Festessen. Stellt euch diese Tafel an. Die kommt bestimmt ins Guinness Buch der Rekorde. Wo alle Völker dran teilnehmen können. Wo für alle was zu essen dabei ist. Ein Festessen für alle Völker. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Er wird dann auf diesem Berg die Binde, die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, die über den Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Den Tod wird er für immer beseitigen. Gott wird alle Tränen abwischen. Und die Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen. Dies hat der Herr ja versprochen. Dann wird das Volk sagen, dies ist unser Gott. Auf ihn haben wir gewartet und er hat uns gerettet. Dies ist der Herr, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir wollen uns freuen und jubeln, weil er uns rettet. Das sagt Jesaja viele Hunderte vor der Geburt von Jesus. Und er spricht darüber, dieses Festessen, bei dem nicht nur sein Volk, nicht nur Israel gemeint ist, auf das Gott so einen Spot draufgelegt hat, sondern wo alle Völker eingeladen sind, wo jeder dazukommen darf. Wenn Gott einlädt, dann darf wirklich jeder kommen. Da ist Platz für dich. Jesaja spricht weiter davon, dass die Menschen den Schleier weggenommen bekommen, dass sie sehen, was Wirklichkeit ist, dass sie sehen, wer Gott ist, wer Jesus sein wird. Und das, was in mir eine Sehnsucht auslöst, keinen Tod und keine Tränen mehr. Egal wie gut das Fest ist, egal wie gut das Essen ist, sobald jemand irgendwie Leid erlebt, sobald jemand gestorben ist, liegt diese Trauer darauf. Als ich heute reinkam, sagt jemand zu mir, willst du zu einer Beerdigung? Anzug heute, das passt ja gar nicht, ist ungewöhnlich. Und ja, Freitag war die Beerdigung, Jesus ist gestorben am Kreuz, wir haben das gefeiert, uns daran erinnert, aber heute feiern wir seine Auferstehung und trotzdem haben wir dieses Thema auch hier im Jesaja, Sterben und Tod, das, was so eine Feier runterzieht, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Deswegen wird dieses Fest ein Fest voller Freude sein, wo es keine Tränen geben wird. Jesaja spricht weiter von einer Hoffnung für sein Volk Israel. Ein Teil seines Volkes ist verschleppt und auch der südliche Teil von Israel tut sich nicht besonders gut, stellt sich nicht besonders gut an. Jesaja hat da einen weiten Blick, aber er sieht, es gibt Hoffnung für mein Volk. Hoffnung für die ganze Welt. Gott rettet aus aller Not. Alle Völker dürfen kommen zum Festessen. Alle sind eingeladen. Wenn ich eingeladen bin, dann kann ich mich entscheiden, ob ich der Einladung folge oder nicht. Es ist ja kein Befehl. Ich darf mich entscheiden. Wenn Gott unser Volk zu einem Festessen einlädt, sind wir dabei? Sind wir am Start, wenn es am Ende der Zeiten heißt, Gott hat ein großes Festmahl aufgetischt und er lädt alle Völker ein. Nicht nur dich persönlich, sondern alle Völker. Unser Volk, das Volk, zu dem du gehörst, lädt er ein. Und wenn du mal an dein Volk denkst, wer darf da nicht fehlen? Bei wem wäre es dir wichtig aus deinem Volk, dass er mit dabei ist, dass er mit zu diesem Fest kommt, dass er diese Einladung, die ausgesprochen ist, auf jeden Fall annimmt? Viele Jahrhunderte später, nachdem Jesaja gelebt hat, kommt Gott selbst auf diese Erde. Er wird Mensch in Jesus Christus, von Maria geboren und er wächst in recht normalen Verhältnissen auf. Als er erwachsen ist, zieht Jesus wie der Prophet Jesaja durchs Land und spricht über Gott. Und er spricht darüber, was ist Gott wirklich wichtig? Worum geht es denn Gott? Was ist denn zentral für ihn? Welche Werte prägen das Leben in Gottes Reich? Und wie kostbar ist es, ein Teil von diesem Reich Gottes zu sein? Wie besonders ist das? An einem Abend ist Jesus zu Gast bei einem besonders hochgestellten Pharisäer. Pharisäer waren Menschen zur Zeit von Jesus, die mit aller Kraft versuchten, bloß kein Gesetz aus den Büchern Mose zu übertreten. tief sitzt die Angst, dass Gott sich von seinem Volk abwendet, wenn sie die Gebote übertreten. Das haben sie erlebt in ihrer Geschichte. Immer wenn sie sich Gott zugewandt haben als Volk, war Gott ihnen gnädig, hat sie gerettet. Und wenn sie sich abgewandt haben und ihren eigenen Weg gegangen sind, dann hat Gott sie ihren Feinden ausgeliefert. Das darf nicht wieder passieren. Wir müssen genau darauf achten, was von Gott von uns möchte, wie die Gebote sind. Wir machen einen Zaun drumherum, um ja nicht in die Gefahr zu kommen, ein Gebot zu übertreten. Und bei so einem Menschen ist Jesus zum Abendessen eingeladen. Und viele weitere sind dabei von den Pharisäern. Jesus schätzt diese jüdische Gruppe. Er sucht immer wieder das Gespräch mit ihnen, besucht sie, tritt in den theologischen Diskurs und versucht sie ein bisschen wachzurütteln, herauszufordern. Die Pharisäer sind mit Leidenschaft dabei, auch wenn sie das Ziel um Haaresbreite und damit meilenweit verfehlen. Sie versuchen es genau richtig zu machen und vergessen dabei das Wichtigste. Dieses Abendessen hat es in sich. Stellt euch vor, wir haben diesen Tisch, Jesus ist da mit dran, die Jünger sind dabei und die Pharisäer sind da. Und sie sitzen da und alle sind gespannt. Man weiß schon, wenn Jesus dabei ist, es wird spannend werden. Das wird nicht einfach nur ein Abendessen sein. Und sie haben sich vorbereitet, sie haben da einen hingesetzt, der krank ist. Und das sieht man diesem Menschen an. Und es ist Sabbat und ein Gesetz ist, am Sabbat nicht zu arbeiten. Wie wird nun Jesus handeln, dieser Lehrer, dieser Rabbi, dieser Prophet, wenn dieser kranke Mensch da ist und sie wissen, Jesus ist barmherzig und zugewandt, er liebt den Menschen, er geht auf die Schwachen ein, er nimmt sich Zeit für die, die am Rande stehen. Wie wird Jesus darauf eingehen? Sie schaffen eine Situation, sie stellen eine Frage an diesen Rabbi, an diesen Lehrer und Jesus betritt diesen Raum und er nimmt diesen kranken Menschen wahr und er stellt ihnen die Frage zurück. Ist es erlaubt, am Sabbat jemanden zu heilen? An diesem Tag, an dem man auf jeden Fall nicht arbeiten soll, darf man an diesem Tag jemanden heilen? Und darauf herrscht nur so eine peinliche Stille. Wir wollten Jesus diese Frage stellen. Jetzt stellt er diese Frage uns. Wie gehen wir damit um? Was sagen wir darauf? Was macht Jesus? Er berührt diesen Menschen und heilt ihn. Und er sagt zu ihnen, würdet ihr nicht, wenn ein Tier von euch in den Graben gefallen ist, es wieder rausziehen? Würdet ihr eurem Sohn nicht helfen, wenn er krank ist? Wieso sollen wir diesem Menschen nicht helfen? Wir merken dieses ganz nah dran am Gottes Wort, an dem Gebot, am Sabbat nicht arbeiten und doch meilenweit von dem entfernt, was Gott möchte. In diesem Fall, dass dieser Mensch gesund wird. Jesus rührt ihn an, er wird gesund und er schickt ihn nach Hause. Es ist irgendwie klar, er gehört gar nicht zu dieser Gesellschaft, er ist da so installiert. Und er darf nach Hause gehen. Und er durfte gesund werden. Das ist diese erste Situation. Ein kranker Mensch, eine Frage, die sie stellen, die es zurückstellt, peinliche Stille. Wie geht es weiter an diesem Abend? Die Gäste nehmen Platz. Und es gibt besondere Plätze an so einer Festtafel. Jeder möchte in der ersten Reihe sitzen, nah dran am Geschehen. Und Jesus ist schon wieder peinlich, denn er greift das auf, diese Beobachtung, und sagt, hey, besser ist es, wenn du dich auf einen Platz zurücknimmst und du eingeladen wirst, etwas weiter nach vorne zu kommen, an einen besseren Platz zu sitzen. Und alle, die ganz vorne sich gedrängelt haben, mal gucken, wer nachher der Erste am Buffet ist, ich werde dabei sein, und alle sind so ein bisschen beschämt. Also wenn du Jesus zu einer Party einladen möchtest, sei vorsichtig, es könnte deine Party so ein bisschen durcheinander bringen und ein bisschen peinlich werden. Es gibt diese Menschen auf Partys, ne? Die irgendwie so peinliche Situationen herbeiführen und man guckt, wie kann man sie wieder ein bisschen wieder handhaben, was machen wir mit diesen Menschen. Aber es bleibt nicht dabei, es geht weiter mit dem Gastgeber. Jesus spricht den Gastgeber auf die Gästeliste an. Du hast ja nicht gescheut, Rang und Namen hier einzuladen. Alle sind vertreten, alle, die was zu sagen haben, die hochgestellt sind, alle sind sie hier. Wie wäre es denn, die Menschen einzuladen, die am Rande der Gesellschaft stehen? Die Menschen, die krank sind, die arm sind, die sich so ein Essen nicht leisten können und die so eine Einladung auch nicht erwidern können. Wie wäre es denn, wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass andere dir etwas vergelten, sondern dass Gott dich belohnt für das, was du tust. Lass dich lieber von Gott als von den Menschen beschenken. Der Gastgeber lädt ein und wird eingeladen werden. Und Jesus sagt, lass dich lieber von Gott beschenken als von den Menschen. Wie können wir Gott beschenken? Wie können wir von Gott beschenkt werden? Indem wir denen geben, die nichts haben. Diesmal greift ein Gast ein. Diese peinliche Situation, wo auch der Gastgeber jetzt bloßgestellt ist. Ein Gast greift ein und versucht, das Thema irgendwie auf eine andere Ebene zu bringen. Lukas Kapitel 14. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus: Glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Alles ist fertig, alles glänzt, alles ist bereit. Lade die Menschen ein. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Verkrüppelten, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Hier ist noch immer Platz in deinem Haus. Hier ist immer noch genug Essen da. Wir können noch weitere Menschen einladen. Da sagte der Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen, damit mein Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Das ist das Traurige am Ende. Die eingeladen sind, lassen sich entschuldigen. Und die anderen kommen. Wer kennt diese Partys, wo jemand über das Ziel hinausschießt? Wo so ein Gast ist, der sich blamiert oder dich blamiert, der eine komische Atmosphäre schafft, irgendwie politisch irgendwie abdreht. Manchmal hat man das. Und gerade als Gastgeber versucht man das irgendwie klein zu halten, irgendwie zu händeln, vielleicht das Thema zu wechseln. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Hier haben sich Gäste und Gastgeber vor Jesus blamiert. Das ist ihm ein sehr peinlicher Abend geworden. Strategie Nummer 1 bei schwierigen Situationen, wechsel das Thema. Versuch irgendwie von dem Thema abzukommen, was gerade das alles dominiert und irgendwie so unangenehm ist. Wechsel das Thema. Und das tut eine Person. Glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Oh, ich mache jetzt mal ein großes theologisches Thema auf. Glücklich sind die dran, die am Festessen Gottes teilnehmen. Ja, was ist denn das für ein Festessen? Was ist das Reich Gottes? Wer darf daran teilnehmen? Wer ist nicht dabei? Da kann man stundenlang drüber diskutieren. Endlich weg von diesen persönlichen Bezügen, wo es um mich geht, wie ich mich verhalte, wen ich einlade, wen ich nicht einlade. Lasst uns über Theologie sprechen, aber nicht über uns. Jesus geht darauf ein, greift das auf und führt es sofort wieder zurück zu den Menschen persönlich. Und er greift auch wieder die Menschen auf, die am Rande stehen in seinem Gleichnis. Die man ungern einlädt, von denen man nichts zu erwarten hat. Gerade die sind es, die profitieren von denen, die abgesagt haben. Sie dürfen dazukommen. Und es endet in einer persönlichen Frage an die Menschen. Wenn Gott mich einlädt, bin ich dann dabei? Wenn Gott mich einlädt, folge ich der Einladung oder habe ich Besseres zu tun? Du sagst, glücklich, wer teilnimmt, aber ist es wirklich dein höchstes Glück, von Gott eingeladen zu werden? Oder hast du andere Glücksbringer, andere Glücklichmacher? Wenn Gott zum Festessen einlädt, wenn Gott dich einlädt, kommst du dann oder hast du Wichtigeres zu tun? Eine Einladung kann man ausschlagen, aber ich muss eine Entscheidung treffen. Sage ich zu oder ab? Eine letzte Begebenheit zum Thema Essen aus der Bibel. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat sich seinen Jüngern bereits zweimal gezeigt, aber er ist nicht so verfügbar wie früher. Er ist mal da und dann wieder weg. Und auch hier haben wir eine Gruppe von Jüngern. Da ist dabei Simon Petrus. Wir haben dabei Thomas genannt, der Zwilling. Dann haben wir Nathanael aus Kana in Galiläa. Wir haben Johannes und Jakobus und noch zwei andere Jünger. Sieben Jünger, die nicht so recht wissen, was sie machen sollen. Jesus von den Toten auferstanden, großes Kino. Aber wie geht es jetzt mit ihrem Leben weiter? Was tun wir? Was machen wir jetzt? Sollen wir warten? Sollen wir irgendwo hingehen? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Was machen Leute, Fischer, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen? Sie gehen einfach wieder fischen. Petrus sagt, komm, wir gehen eine Runde fischen, kommen auf andere Gedanken, wir können gerade nichts tun. Wir machen das, was wir immer getan haben, bevor wir es kennengelernt haben. Wir gehen fischen. Sie machen sich auf den Weg, haben ein Boot und fischen die ganze Nacht. Die ganze Nacht am Arbeiten und am Morgengrauen kommen sie wieder zurück und sie haben nichts gefangen. Erfolglos war diese Nacht. Ein schlechter Plan. Und sie sehen am Ufer einen Mann stehen. Und dieser Mann ruft zu ihnen rüber, habt ihr ein paar Fische? Oh, ein Kunde, der was kaufen möchte und wir haben nichts dabei. Wir haben nichts gefangen. Nein, wir haben nichts. Haben nichts mitgebracht, nichts gefangen. Und dann kommt was super Witziges. Wer von euch ist Angler? Ja. Sehr gut, dann sind wir schon zwei hier in diesem Raum. Es gibt so Fragen, die Menschen Angler stellen, wenn sie vorbeilaufen an Anglern. Und es gibt Pullover, wo auf der Rückseite etwas draufsteht. Zum Beispiel, ja, ich kenne den anderen Platz. Es gibt so Fragen, hast du schon was gefangen? Kennst du den anderen Platz? Hast du den Köder mal ausprobiert? Was läuft denn gerade so? Und du willst eigentlich nur in Ruhe angeln. Ja, ich kenne den anderen Platz, der noch besser sein soll. Aber ich habe mich entschieden, heute hier zu angeln. So eine Situation haben wir da. Sieben Leute, die Ahnung haben und einer, der da hinten steht und sagt, werft das Netz auf der rechten Seite raus. Ah, wir haben die ganze Nacht auf der linken Seite gefischt, sind aber Rechtsschwimmer, die Fische. Also müssen das Netz auf der rechten Seite. Ach ja, die Stelle kannten wir noch nicht. Das ruft der Typ vom Ufer aus zu. Und das wirklich Verrückte ist, die machen das. Irgendwie hat diese Gruppe von Jüngern über die Zeit so eine Mentalität entwickelt, auf verrückte Aufforderungen zu reagieren. Und sie werfen es raus auf der rechten Seite und es ist so voller Fische, dass sie es nicht schaffen, das Boot zu heben. Und sie fahren zurück an Land. Und dann ist da ein Jünger, den Jesus liebte, Johannes, und er sagt zu Petrus, es ist der Herr. Johannes hat den Durchblick. Der Mann, der da hinten steht, das ist nicht irgendjemand, das ist Jesus. Und als Petrus das hört, zieht er sich was an, hatte nur leichte Kleidung an zum Fischen, springt ins Wasser und schwimmt zu diesem Jesus rüber. Er will ganz schnell bei ihm sein, bei seinem Herrn. Und dann kommen sie da ans Ufer und da ist ein Kohlenfeuer und Jesus hat Fisch und Brot gebacken. Und sagt, bringt noch ein paar Fische mit, noch ein bisschen mehr mit. Und er kommt ihnen entgegen und lädt sie ein zum Frühstück. Ich finde das so eine krasse Begebenheit. Da ist dieser Auferstandene, dieser Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Und der macht Frühstück für seine Jünger. Das finde ich bewegend. Wir feiern Ostern. Wir feiern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er die Schuld aller Welt mitgenommen hat ans Kreuz, dass er dafür bezahlt hat, dass wir vor Gott frei leben können, dass wir nicht mehr unter dem Zwang stehen, alles richtig machen zu müssen, um Gott zu gefallen. Nein, wir dürfen auf Jesus schauen, der in allem Gott gefallen hat. Dieser Jesus, der gelitten hat, der elendig verreckt ist am Kreuz, der begraben wurde, aber der nicht im Grab blieb, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, dieser Jesus, der lässt sich dazu hinreißen, Frühstück zu machen. Und ich merke, dass Jesus nichts von dem eingebüßt hat, was er in seinem Leben verkörpert hat. Ein Gott, der sich klein macht, der in diese Welt kommt, der unter uns lebt, der sich dieser Welt ausliefert und der nach dieser Heldentat nichts Besseres zu tun hat, als seinen Jüngern Frühstück zu bereiten. Das ist der Gott, an den wir glauben. Ein Gott, der unfassbar groß, unendlich, unbegreifbar ist und trotzdem uns ganz nahe kommt. Wenn wir auf diese verschiedenen Menschen gucken, die wir kennengelernt haben in den Geschichten, sind das Menschen, die Krisen durchgemacht haben. Jesaja, der sein Volk sieht und wie es sich von Gott abwendet. Und dass die Geschichte vom Volk Israel hat immer was damit zu tun, wie ihre Gottesbeziehung ist. Und man merkt, jede Krise löst auch eine Gotteskrise aus. Und wir haben die Pharisäer, die darauf zurückblicken und sagen, nie wieder darf das passieren. Nie wieder darf es passieren, dass Gott sich von uns abwendet. Wir müssen peinlich genau gucken, dass wir jedes Wort, jedes Buchstaben des Gesetzes erfüllen, da Gott uns ja wohlgesonnen bleibt. Dieser Krampf, dieser Religionskrampf. Wir haben die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die an ihn geglaubt haben und erleben mussten, wie ihr Herr, wie ihr Meister, wie er gekreuzigt wurde. Eine große Krise in ihrem Glauben, in ihrem Denken. Wie kann das sein? Wie kann das Gottes Plan sein, dass der Auserwählte, dass der Prophet am Kreuz stirbt? Wie passt das in meinen Glauben? Wie passt das in meine Welt? Und es gibt dich und mich. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, dort, wo Krisen in unser Leben hineinkommen, wo wir merken, das, was bisher passt, funktioniert nicht mehr. Da hat es bei mir auch immer etwas mit meiner Gottesbeziehung zu tun. Wo bist du, Gott? Wie hältst du mich? Trägst du mich? Bist du noch da? Und so sehe ich die Jünger und sehe mich und sehe einen Gott, der mir begegnet. Ganz nahbar wird, ganz sensibel ist und sagt, kommt her, ihr seid eingeladen. Ich habe für euch Frühstück gemacht. Gott ist sich nicht zu klein, Frühstück zu machen und so ein ganz natürliches Bedürfnis nach einer Nacht Arbeit zu füllen. Wenn Gott einlädt, dann darf wirklich jeder, dann kann wirklich jeder kommen. Alle Völker werden einst zu Gott eingeladen sein. Den möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Was ist denn mit mir? Folge ich der Einladung von Gott? Oder habe ich Besseres zu tun? Bei allem Großen, was Jesus tut, was er vollbringt, bleibt er nahbar und begegnet den Bedürfnissen seiner Jünger. Zu was lädt mich Gott ein? Wofür steht dieses Festessen, was wir heute auch haben? Und ich will euch vier Dinge mitgeben. Gott lädt dich ein, seine Liebe zu entdecken und zu empfangen. Egal, was du anstellst, egal, was du mitbringst, egal, wie toll du bist oder nicht, Gottes Liebe gilt dir. Und wenn er dich einlädt zu einem Festessen, dann bedeutet das, er lädt dich ein, seine Liebe zu empfangen. Und ich stecke die mal hier rein, es sind ja viele leckere Sachen dabei. Wenn Gott dich einlädt, dann lädt er dich ein, seine Gerechtigkeit zu empfangen. Wir selber sind da nicht immer ganz gut dabei, Gottes Gebote zu halten, unsere Mitmenschen so zu lieben, wie Gott das getan hätte. Und wir machen Fehler und wir werden schuldig. Und wir merken, das, was wir uns wünschen, von anderen gerecht behandelt zu werden, das können wir gar nicht selber immer so garantieren. Gottes Gerechtigkeit erleben zu dürfen, heißt, dass mir Vergebung widerfährt. Dass ich sagen kann, Gott, es tut mir leid und ich danke dir, Jesus, dass du meine Schuld, mein Versagen auf dich genommen hast. Dass du am Kreuz bezahlt hast, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Du bist eingeladen zur Freiheit. Und ich sehe diese Pharisäer, die sich so abmühen, genau das Richtige zu tun, verkrampfter Glaube. Und ich sehe Jesus, der zu einem befreiten Glaubensleben einlädt. Freiheit, bei ihm zu sein, von ihm zu lernen, fallen zu dürfen, aber in der Gewissheit zu leben, Gott hält mich und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Und aus dieser Freiheit heraus möchte ich meinen Glauben leben. Gott lädt dich ein, seinen Frieden zu erleben. Und dieser Frieden wird immer in Konflikt stehen zu den äußeren Umständen, die uns umgeben, zu dem Leid, zu den Fragen unserer Gesellschaft und dieser Welt. Aber Gott lädt dich ein, in seinen Frieden einzutauchen, der unabhängig ist von allem, was dir Angst macht, was dich herausfordert. Wir haben ein Festessen. Wir haben gute Sachen und wir haben Dinge, die uns an Gott erinnern und an das, was er dir bietet, wozu er dich einlädt. Und die Band spielt jetzt eine kurze Zeit und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wo bin ich angesprochen? Möchte ich auf diese Einladung Gottes reagieren und mich da hineinbegeben? Möchte ich mich mit an seinen Tisch setzen und diese Liebe empfangen, die mir so fehlt? Die Gerechtigkeit bekommen, die ich nicht erwirken kann? In aus einer Freiheit heraus mein Leben gestalten und nicht aus Zwang und seinen Frieden empfangen, trotz und in allem, was mich umgibt. Gott lädt ein, folgst du der Einladung?